Ja, guten Morgen allerseits. Ich freue mich sehr, dass ihr alle heute Morgen hierher gekommen seid und dass ihr euch aufgemacht habt, um mit mir zusammen die Reise durch Daniel weiter zu verfolgen. Wir waren ja beim letzten Mal im vierten Kapitel unterwegs, Daniel 4, und da ging es um den großen Fall Nebukadnezars, der sich nicht unter Gottes Macht nicht gebeugt hatte. Und wenn wir jetzt weitermachen wollen im fünften Kapitel, dann müssen wir einen ziemlichen Zeitsprung machen. In der Zwischenzeit ist einiges passiert, was wir uns anschauen müssen, um dort fortsetzen zu können. Wir müssen zum Beispiel wissen, das Buch Daniel ist nicht ganz in chronologischer Reihenfolge geschrieben. In den folgenden Kapiteln, zum Beispiel im Kapitel 7, werden wir nochmal auf die Zeit vor dem Kapitel 5 zurückkommen. Aber das dann später. Das Kapitel 7 berichtet zum Beispiel aus der Zeit von Belsazar im ersten Königsjahr, im ersten Jahr seiner Regierung, im Jahr 550. Und hier im fünften Kapitel sind wir aber schon im Jahr 539 vor Christus, also 11 Jahre später. Und so werden wir jetzt weiter vorgehen. Diese Folie hier, die zeigt uns ein bisschen nochmal den Zeitstrahl. Aha. Wieder mal so, wie das. So, da haben wir den Zeitstrahl. Dieser Zeitstrahl zeigt ein bisschen, der zeigt uns so ein bisschen die chronologische Abfolge zwischen Nebukadnezar, der im vierten Kapitel vorkam, und dem Belshazzar, der im fünften Kapitel dann erwähnt wird. Also wir haben genauer gesagt einen Zwei-Generationen-Sprung vor uns zwischen Nebukadnezar und Belshazzar. Es ist ein bisschen nicht so ganz einfach, da durchzukommen, weil da muss man ein paar Angaben zusammenpuzzeln. Und ich habe das mal versucht. Der Nebukadnezar ist 562 gestorben und würde von Amel-Marduk, seinem Sohn, beerbt. Amel-Marduk war aber nur 2 Jahre lang auf dem Thron, wurde von Nergilissa ermordet. Und Nergilissa war ein Schwiegersohn vom Nebukadnezar. Und der hatte dann, nachdem er gestorben war, einen Sohn, Labashi Marduk. Der war noch sehr jung, wurde nach 9 Monaten von den Marduk-Priestern einfach beseitigt. Der war ihnen wohl nicht passend. Es war dann 556, 555 wird ein anderer Schwiegersohn König, der Nabonid oder Nabonidus. Und der ist dann ziemlich erfolgreich, alle möglichen Länder um Babylonien herum zu erobern. Der erobert zum Beispiel in der Folge Syrien zurück oder den Libanon, siegt in Arabien. Dort bleibt er auch im Exil in so einer Oase in Thema und macht von da aus, kann er natürlich nicht gut regieren, lässt er den Belshazzar mitregieren. Der Belshazzar ist sein Sohn und der ist dann vor Ort in Babylon und Nabonid im arabischen Exil. Das ist natürlich auch nicht von Dauer. 539 wird Babylon erobert von König Kyros II., einem Perser. Der erobert Babylon und hier erzählt jetzt das Kapitel 5 weiter. An dieser Stelle lesen wir jetzt ab dem Vers 1, wie dieses Trinkgelage von Belshazzar, welche Folgen es hat, auch auf Babylon. Ich lese mal aus dem Kapitel 5 die ersten vier Verse zunächst. König Belshazzar veranstaltete ein großes Bankett für die 1000 Mächtigen seines Reiches und trank mit ihnen Wein. Das sieht dann etwa so aus nach John Martin, der hat dieses Bild mal gemalt. Und sieht man das? Nicht gut. Muss man, ja, das ist ein bisschen besser. Es kommt nachher noch in Ausschnitten etwas deutlicher vielleicht. Der hat also dieses Trinkgelage, dieses Fest, was der Belshazzar da veranstaltet hat, gemalt. Und dann ab Vers 2, unter dem Einfluss des Weins befahl er, Belshazzar, die goldenen und silbernen Gefäße herzubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem hatte wegnehmen lassen. Er wollte mit seinen Mächtigen, seinen Frauen und Nebenfrauen daraus trinken. Da brachte man die goldenen Gefäße, die einst aus dem Tempel Gottes in Jerusalem weggenommen worden waren, und alle tranken Wein daraus. Dabei rühmten sie die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. Da waren dann solche Götter dabei wie Bel, wie Marduk und was Ishtar, alles was Rang und Namen in der Götterwelt der Babylonier hatte. Wer hier über das Wort Vater stolpert, ich habe vorhin so eine zeitliche Abfolge gezeigt, der muss wissen, dass Belshazzars Mutter eine Tochter Nebukadnezars war. Das steht jetzt hier nicht drin, das ergibt sich aus außerbiblischen Quellen. Und dieses Wort im Grundtext habe ich nachgelesen, das kann auch Großvater bedeuten. Also es ist eine Zwei-Generationen-Sprung zwischen Nebukadnezar und Belshazzar. Unser Text beschreibt hier zunächst einmal ein in Königskreisen sehr übliches Vorgehen. Da hat man eben ein Fest veranstaltet mit Großprunk und sicher gutem Essen und hat alle möglichen wichtigen Leute dazu eingeladen, damit man sie ehrt, damit die einem die Folge wieder versprechen, damit die sich verpflichtet fühlen. Und es ist nicht verwunderlich, dass Menschen unter Einfluss von Alkohol die seltsamsten Dinge machen. Und so eben auch hier. Allerdings mit einem frevelhaften Ansinnen und einer verheerenden Auswirkung. Belshazzar war hier in einer ernsten Klemme. Die Situation war, er wähnte sich zwar sicher, weil er hatte sich in seinen befestigten Palast zurückgezogen, aber er sah keinen Ausweg aus der Situation. Kyros, der König der Perser, hatte die Stadt eingenommen und belagerte ihn im Palast. Die Stadt war schon in den Händen der Perser und er saß in seinem Palast eingekesselt. Seit jeher nehmen bis heute Menschen in ausweglosen Situationen Zuflucht zum Alkohol. Er gedachte jetzt in seinem Alkoholdusel, seine Götter um Beistand anzurufen, um diese Situation zu wenden. Und ich musste so denken, es ist auch heute, wir haben zwar keine solche Situation wie der Belshazzar, aber vielleicht auch heute gibt es Situationen, die uns ausweglos erscheinen. Und auch heute noch wäre es tragisch, wenn man falsche Prioritäten setzt. In dem Text wird auch deutlich, dass es überhaupt keinen Lerneffekt gab zwischen dem Nebukadnezar und ihm, dem Belshazzar. Entweder er kannte die Berichte nicht, die der Nebukadnezar hatte aufschreiben lassen, er hatte vielleicht auch kein Interesse daran, oder er war genauso überheblich wie Nebukadnezar zu Anfang. Die Folge: Daniel und der Gott Israels geraten in Vergessenheit. Und auch das, was dieser Gott Israels bewirkt hat in Babylon. Und so weiß er es einfach nicht besser. Es gibt ein Sprichwort des spanischen Philosophen Jorge Santayana. Und die passt genau auf diese Situation hier. Sie lautet: Wer die Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen. Ist eigentlich nachvollziehbar im Fall von Belshazzar. Eigentlich hätte nämlich der Belshazzar aus Fehlern und Konsequenzen seiner Vorgänger lernen können, von Nebukadnezar, von seinem Vater Nabunaid. Allein, er tat es nicht in diesem besonders lebenswichtigen Bereich. Ich betone das, dass es ein lebenswichtiger Bereich ist. Warum er das tat, warum er das nicht befolgte, nicht daraus Lehren zog, das kann man nur vermuten. Aber wir dürfen uns auch fragen, wie wir handeln, wenn es um Gottes Ehre geht. Nebukadnezar hatte zwar Gottes Allmacht erkannt und er hat es auch zugegeben, er hat ja ein ausführliches Edikt an alle Völker geschrieben, aber er hat eben diese Tempelgeräte, die er aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hatte, immer noch behalten. Und das wird jetzt dem Belshazzar zum Verhängnis. Belshazzar kennt sehr wohl die Herkunft dieser goldenen Gefäße aus dem Tempel, die Nebukadnezar erbeutet hatte. Und das lesen wir eindeutig nachher aus den Versen 22 und 23, wo Daniel die Bedeutung der Schrift, die da an der Wand erscheint, erklärt. Aber darauf kommen wir ja noch. Damit ihm seine Götter adäquat helfen, will er ihnen huldigen und ihre angebliche Stärke über den Gott Israels demonstrieren. Alle Geladenen trinken Wein daraus. Und das wäre noch nicht so das Verwerflichste. Sie rühmen aber dazu eben diese Götzen, diese vergänglichen Götzen, die es in Babylon gab. Und das ist eine Situation, die kann Gott so nicht einfach hinnehmen. John Lennox betont, dass der Belshazzar genau wie Nebukadnezar einen entscheidenden Fehler macht. Er macht den Fehler, Absolutes zu relativieren und Relatives für absolut zu erklären. Alles, was mit Gott zu tun hat, ist absolut. Und das ist eben auch ein und sein Fehler, sein entscheidender Fehler. Die Konsequenz daraus, wir lesen es ganz zum Schluss, er verliert sein Königreich und er verliert sein Leben. Die Konsequenz ist ein sehr hoher Preis für das, was er ignoriert. Denn hier schaut Gott nicht länger zu, wenn mit seinem goldenen Tempelgeräten, mit dem Geräten, mit dem Gott im Tempel Ehre gebracht werden sollte, banale Weingelage veranstaltet werden und dazu dann die Ehre Götzen gegeben wird, dann ist das ein krasses Unding. Ich habe es überschrieben, das Maß ist voll. Das Maß ist voll, wenn wir weiterlesen im Vers 5. Im gleichen Augenblick erschienen die Finger einer menschlichen Hand und schrieben etwas auf die weiß verputzte Wand des Königspalastes. Es war die Stelle gegenüber dem Leuchter. Als der König die schreibende Hand sah, wurde er bleich. Seine Gedanken erschreckten ihn so sehr, dass er am ganzen Körper schlotterte und seine Knie aneinander schlugen. Laut schrie er nach den Beschwörungspriestern, den Astrologen und Magiern. Als die Weisen Babylons eintraten, sagt er zu ihnen: Wer diese Schrift lesen und mir deuten kann, soll in Purpur gekleidet werden und bekommt eine goldene Ehrenkette um den Hals. Er soll der dritte Mann im ganzen Reich werden. Sein Vater Nabonaid war der Erste, er war der Zweite und danach sollte dann gleich derjenige kommen, der ihm die Lösung bringen würde. Nun traten die Weisen des Königs heran, aber sie konnten die Schrift weder lesen noch deuten. Darüber erschrak König Belshazzar noch mehr. Er wurde immer bleicher und auch seine Mächtigen gerieten in Angst. Jetzt hat er wirklich Grund dazu. Er hat wirklich Grund dazu, richtig heftig Angst zu haben. Und das färbt dann auf seine ganzen Mächtigen ab. Offenbar war Daniel jetzt nicht mehr Oberster der Weisen, der sogenannten Weisen von Babylon. Er war jetzt etwa 80 Jahre alt Und dieser Posten hat er scheinbar jetzt irgendein anderer. Und die versagen alle auf der ganzen Stelle. Belshazzar und seine Mächtigen sind deshalb aufs Höchste verstört. Sie haben Angst. Sie sind alle hilflos und ratlos. Von Antoine de Saint-Exupéry stammt die folgende Aussage. Die fiel mir dazu ein: Wenn Menschen gottlos werden, dann sind die Regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos, dann ist die Aufklärung hirnlos, Politiker sind charakterlos. Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos und schließlich Aussichten trostlos. Entsetzt und ratlos, keine Hoffnung auf einen Ausweg aus der Angst, da braucht es Hilfe von außen. Die will er über diese Weisen generieren. Auch wir Christen können in den hoffnungslosen Situationen feststecken. Aber wir kennen den Retter Jesus Christus. Wir kennen den, der uns anbietet: Gebt mir eure Sorgen. Ich sorge für euch. Ich werde euch da rausholen. Das alles hatte der Belshazzar nicht. Eindeutig und zweifellos. Aber er hatte eine Mutter. Und diese Mutter wusste Rat. Sie erinnert sich nämlich an Daniel. Sie erinnert sich daran, was Daniel damals dem Nebukadnezar alles deuten konnte, und erinnert sich an seine gottgegebene Weisheit. Das war etwas, das kannte der Belshazzar nicht, und da musste sie ihm dann unter die Arme greifen. Also es gibt jetzt einen Hoffnungsschimmer. Hier sehen wir jetzt einen Ausschnitt aus dem Bild, wo Daniel da steht. Weil nun die Rufe des Königs und seiner Mächtigen bis zur Königsmutter drangen, kam sie in den Festsaal und sagte: Der König lebe ewiglich, lass dich von deinen Gedanken nicht schrecken, du musst nicht blass werden. Es gibt einen Mann in deinem Reich, der vom Geist der heiligen Götter erfüllt ist. Zur Zeit deines Vaters Nebukadnezars bewies er, dass Erleuchtung und Einsicht in ihm wohnten und eine Weisheit, die sonst nur die Götter haben. Dein Vater hat ihn zum obersten aller Zeichendeuter, Beschwörungspriester, Astrologen und Magier gemacht. Dein Vater, König. Er heißt Daniel und dein Vater hat ihm den Namen Belshazzar gegeben. Also nicht Belshazzar, sondern Belshazzar. Der Mann ist außergewöhnlich klug, er hat Verstand und Scharfsinn zum Deuten von Träumen und kann auch sonst jedes Rätsel lösen und die geheimnisvollsten Dinge erklären. Lass ihn jetzt rufen. Er wird dir sagen, was die Schrift bedeutet. Man denkt vielleicht, jetzt fällt dem Belshazzar ein Stein vom Herzen. Hört man eigentlich schon plumpsen, aber wenn wir weiterlesen, er klingt dem Daniel gegenüber doch noch recht skeptisch. Er muss ihm ja schließlich eingestehen, dass alle seine sogenannten Weisen und Orakelpriester, die Zauberer, Magier und was alles da war, hier komplett versagt haben. Und mehr noch, auch die gepriesenen Götzen haben auch alle versagt. Keine Hilfe von denen zu erwarten. Die Erkenntnis wirkt natürlich auf den Belshazzar sehr ernüchternd. Ich habe komplett aufs falsche Pferd gesetzt. Und damit schwang natürlich auch die Frage mit, das ging ja dann weiter. Die war jetzt offen: Wer hilft jetzt gegen Kyros und das persische Heer? Die stehen schon vorm Palast und die wollen hier die Macht übernehmen, die wollen mich absetzen. Diese Götter können es jedenfalls nicht. Wenn wir weiterlesen, Vers 13, darauf wurde Daniel hergeholt. Und der König sagte: Du bist also Daniel, einer von den Juden, die mein königlicher Vater aus Juda hergebracht hat? Ich habe gehört, dass du vom Geist der Götter erfüllt und mit außergewöhnlicher Weisheit, mit Erleuchtung und Einsicht begabt bist. Gerade sind die Weisen und Beschwörungspriester vor mich gebracht worden, um diese Schrift hier zu lesen und ihren Sinn zu deuten, aber sie können es nicht. Aber du, von dir habe ich gehört, dass du Deutungen geben und schwierige Rätsel lösen kannst. Wenn das stimmt und du mir die Schrift vorlesen und erklären kannst, wirst du in Purpur gekleidet, bekommst eine goldene Ehrenkette um den Hals und sollst als dritter Mann im Reich herrschen. Auch er verwendet wie seinerzeit in Nebukadnezar die Worte, der Geist der Götter wohnt in dir. Das hatte ihm seine Mutter auch so gesagt und sie hat es wohl nicht mehr richtig in Erinnerung. Denn Daniel hat es damals ganz anders erklärt. Er hatte gesagt, Magier, Geisterbeschwörer, Orakelpriester können das nicht, die können dir das nicht deuten, was du wissen willst. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene enthüllt. Das waren die Worte von Daniel damals. Und jetzt steht Daniel vor dem Belshazzar und es gibt quasi eine Gerichtsverhandlung. Und der Daniel, obwohl er so viel angeboten bekommen, so viel Ehre zu erwarten hat und so viel Macht ihm ins Haus steht, er lässt sich davon nicht beeinflussen. Er bringt dem Belshazzar ganz schonungslos bei, was das bedeutet. Das königliche Kleidung, goldene Ehrenkette, dritter Mann im Staat, all das reizt ihn nicht. Er macht keine Abstriche und weist alles zurück. Denn er weiß, sein Auftrag ist jetzt, nicht Reichtümer zu sammeln, sondern dem Belshazzar das Gericht Gottes zu begründen. Daniel erwiderte dem König, behalte deine Geschenke oder gib sie einem anderen. Aber die Schrift werde ich dem König vorlesen, sagen, was sie bedeutet. Du König, Gott, der Höchste, hatte deinen Vater Nebukadnezar zu einem mächtigen Herrscher gemacht und ihm Ehre und Ruhm gegeben. Wegen dieser ihm verliehenen Macht zitterten ganze Völker, Nationen und Sprachen vor ihm. Er tötete oder ließ am Leben, wen er wollte. Er erhöhte die einen und erniedrigte die anderen, wie es ihm gefiel. Als er doch jedoch überheblich wurde und sein Geist sich maßlos überhob, verlor er Thron und Herrscherwürde. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen und bekam statt eines Menschenverstandes den eines Tieres. Er musste bei den Wildeseln leben und Gras fressen wie ein Rind. Sein Körper wurde vom Tau des Himmels nass, bis er erkannte, dass Gott, der Höchste, über die Reiche der Menschen herrscht und die Herrschaft gibt, wem er will. Er gibt sie dem Nebukadnezar und er nimmt sie ihm wieder. Er gibt sie dem Belshazzar und... Soweit der Rückblick auf Nebukadnezar und die Erfahrungen, die er machen musste. Sein Fazit zu ihm, er hatte Fehler gemacht und wurde hochmütig. Er musste lernen, dass Gott im Himmel der Höchste ist. Als er das ignorierte, wurde er verstoßen. So lange, bis er das erkannte und sein Königtum zurückerhielte. Danach ließ er ein Dekret an alle Völker schreiben und verteilen, um bekannt zu machen und Gott die Ehre zu geben, was eben passiert war. Belshazzar handelt hier also eindeutig wider besseres Wissen. Was wissen wir über den Gott im Himmel? Und was ist unsere Beziehung zu ihm? Was macht es aus? Wir handeln, wie wir handeln. Handeln wir vielleicht auch gegen besseres Wissen? Ich glaube, jeder kann darauf eine präzise Antwort geben. Und Daniel wird jetzt sehr deutlich zu Belshazzar. Im Vers 22 lesen wir genau das. Aber du, Belshazzar, sein Sohn, hast dich nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Eindeutig. Du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und dir die Gefäße aus seinem Tempel herbeischaffen lassen und mit deinen Mächtigen und mit deinen Frauen und Nebenfrauen hast du Wein daraus getrunken. Und dabei hast du die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen können oder hören können, noch einen Verstand haben. Aber den Gott, der dein Leben in der Hand hat und der dein Schicksal bestimmt, ihn hast du nicht geehrt. Das war eindeutig sein Manko. Und die nächste Überschrift lautet: Verurteilt. Hier steht eindeutig, dass er das alles wusste. Hier steht eindeutig, dass er das ignoriert hatte. Und so hatte er auch keine Entschuldigung. Und deswegen trifft ihn das Gericht Gottes an der Stelle sehr hart. Das Urteil über ihn lautet, wenn wir weiterlesen, Vers 24, darum hat er diese Hand geschickt, also Gott hat diese Hand geschickt und diese Worte an die Wand schreiben lassen. Sie lauten, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Und haben folgende Bedeutung. Mene, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und ihr ein Ende gesetzt. Ich muss gerade noch ein anderes zwischendurch hier darstellen. Das war zu dem vorigen Abschnitt vom Belshazzar. Tekel, gewogen hat er dich auf seiner Waage dich zu leicht gefunden. Peres, zerteilt hat er dein Reich und es den Medern und Persern gegeben. Das ist jetzt von Gott fest so beschlossen. Jetzt kennen wir die Begründung zu dem Urteil, das Gott über Belshazzar gefällt hatte. Und Belshazzar hatte dem nichts entgegenzusetzen. Wir lesen auch nicht das Mindeste zu einer Reaktion von ihm. Die Frage, ob er das jetzt ergeben hingenommen hat, aufgenommen hat oder als unabwendbar angesehen hat. Oder hat er es trotzig vernommen? Wir wissen es nicht, das bleibt offen. Aber er hat zumindest sein Versprechen gehalten und Daniel zum dritten Mann im Staat erhoben. Vers 29 lesen wir die letzten Verse. Da befahl Belshazzar, Daniel in Purpur zu kleiden, ihm eine goldene Halskette umzulegen. Dann ließ er verkünden, dass er als der Dritte in seinem Reich herrschen sollte. Noch in derselben Nacht wurde König Belshazzar, der ein Chaldäer war, getötet. Und der erste Vers von Kapitel 6. Und Darius, ein Meder, nahm im Alter von 62 Jahren, übernahm die Herrschaft. Also nur eine ganz lapidare Erklärung, was jetzt daraus wird. Aber ganz deutlich, dass das riesige Konsequenzen hat. Daniel wusste wohl schon, wie es mit Belshazzar weitergehen würde. Ich bin aber überzeugt, und das kann man, wenn man das Buch Daniel liest, gar nicht übersehen, er vertraute darauf, dass Gott seine Hand über ihn halten würde, egal was in oder mit Babylon passieren würde. Er hatte es schon so oft erfahren und er hatte Gott sein Leben steuern lassen. Können wir uns Daniel anschließen, was unser Leben betrifft? Wenn nicht, dann haben wir jetzt noch eine Chance, dem Sohn Gottes unser Leben anzuvertrauen. Lassen wir sie nicht wie Belshazzar verstreichen. Sie wird nicht endlos dauern. Ich wollte diesen Vers gerne dazu vorlesen. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Das nachzulesen in 1. Johannes 1, Vers 9. Wir brauchen nur, wie Nebukadnezar, anzuerkennen, dass der Gott im Himmel der Höchste ist, dass ihm als dem Schöpfer die Ehre gebührt und nicht uns. Wir müssen zugeben, dass wir von Hause aus gegen Gott rebellieren. indem wir unsere eigene Ethik formulieren, unseren Willen gegen den Seinen durchsetzen wollen. Und wenn wir das vor Gott bereuen, vielleicht weil wir erkennen, dass unser Leben so nicht funktioniert, dann kann er uns und unser Leben umgestalten, neu machen. Wir brauchen es ihm nur zu sagen. Umso besser, wenn wir Gott unser Leben schon anvertraut haben, dann können wir sicher zurückblicken auf Situationen, wo Gott uns bewahrt hat. Mehr oder weniger deutlich, mehr oder weniger gravierend. Und ihm dafür danken. Auch wenn es nicht immer so aussieht, aber Gott will eindeutig das Beste für uns. Achten wir darauf, Relatives als relativ und Absolutes als absolut zu behandeln. Eine dieser Begebenheiten, noch ein kurzer Ausblick auf das nächste Kapitel, einige dieser Begebenheiten, wie Gott Daniel bewahrte, wird erst im nächsten Kapitel beschrieben, und es geht da um die Intrige der Hofbeamten, die Daniel loswerden wollen, die Daniel umbringen wollen und deswegen Daniel eine Nacht in einer Löwengrube verbringen muss. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.